Deutschlandfunk, Kultur heute.
Mit Enne Seidel, guten Abend. Ein Festival soll sein wie eine gute Reise. Von A nach B und dazwischen allerlei Unvorhersehbares. Das kann auch mal anstrengend sein. Am Ende aber ist der Reisende in der Regel ein bisschen weiser als vorher. Das Münchner Performance Festival Spielart hat genau diesen Anspruch. Alle 2 Jahre entführt es die Besucher in andere Welten und überschreitet dabei nicht nur geografische Grenzen, sondern auch die vermeintlichen Grenzen der Theaterkunst. Wir berichten gleich. Das Theater aber kann uns nicht nur in andere Länder entführen, manchmal nimmt es uns auch mit in die Vergangenheit. So wie gestern in Berlin. Dort erinnerten gleich 2 Theaterprojekte an den 4. November 1989. Wenige Tage bevor die Mauer fiel, hatten Künstler und Kulturschaffende aus Ost-Berlin zu einer Großdemo aufgerufen. Ihr Ziel war nicht die Wiedervereinigung, sondern eine andere DDR, ein besserer Sozialismus. Zu den Initiatoren der Demo gehörte damals auch die Berliner Volksbühne. Und gestern Abend nun erinnerte sie sich an dieses Ereignis, und zwar mit einer Revue der verpassten Gelegenheit. Was sich dahinter verbirgt, sagt uns gleich unser Theaterkritiker Eberhard Spreng. Vorher aber nimmt er uns mit auf den Berliner Alexanderplatz, also dorthin, wo vor 30 Jahren Schriftsteller wie Heiner Müller und Christa Wolf zu den Demonstranten gesprochen hatten. Gestern allerdings hatte dort zunächst mal ein Politiker das Wort.
Ihnen allen ein herzliches Willkommen. Wir sind hier heute auch an einem historischen Ort und auch an einem historischen Tag zusammengekommen. Es hat vor 30 Jahren etwas stattgefunden, dass eben ein Volk zusammengekommen ist aufgrund einer friedlichen Revolution ohne ein Tropfen Blut vergießen.
Der regierende Bürgermeister Michael Müller begrüßt mit so etwas wie der offiziellen Lesart eines historischen Ereignisses einige hundert wartende Menschen auf dem Alex. Die sehen dann, wie kurz darauf die Beamer aufflammen und einige Bilder aus dem Jahr 1989 auf die Fassaden der Kaufhäuser projizieren. Eine Bühne ist auch aufgebaut und ein Podest. Beide bevölkern anschließend die Tänzerinnen und Tänzer und Musikerinnen und Musiker des Theaterkollektivs Panzerkreuzer Rotkäppchen, die sich vorgenommen haben, die Denkwelten aus dem Jahr der Wende in Erinnerung zu rufen.
Als ich fortging, war die Straße steil. Kehr wieder um.
Der melancholische Abschiedssong der DDR-Gruppe Karussell macht einen nostalgischen Anfang in einem Mix aus Musik, Versatzstücken und Reden, zu denen ein Grüppchen von Tänzern in roten Blousons und schwarzen Hosen mit versteinerten Gesichtern Körperverrenkungen vorführen. Einen ironischen Zugang will man zu der zum deutschen Mythos gewordenen Demonstration der Künstler und Literaten am 4. November finden, zu der auch ein berühmter Satz der Schriftstellerin Christa Wolf gehörte. Stell dir vor, es ist Sozialismus und keiner geht weg.
Stell dir vor, es ist Sozialismus, keiner geht weg.
Die sehr kunstwollende und wenig pfiffige Performance bezieht ihr Publikum nicht ein, löst sich vom historischen Anlass und wird immer mehr zum Appell mit zeitgenössischen Forderungen nach Toleranz in einer diversen Gesellschaft. Warum aber haben die Menschen den demokratischen Sozialismus nicht bekommen, für den sie im Herbst 1989 eintraten? In der Volksbühne wollte die Revue der verpassten Gelegenheit diese Frage beantworten. Naja, sie wollte unterhalten mit einem Entertainment, das vom historischen Scheitern selbst ironisch und verspielt erzählt. Wie die frauenbewegte Kapitalismuskritikerin Luise Meyer.
Was sehr schön ist, ist, dass hier hinter der Bühne die ganze Zeit so eine sehr schöne, schnoddrige, freudig, dilettantische Stimmung herrscht. Und deswegen kann ich euch jetzt einfach zuquatschen.
Historische Aufarbeitung, politische Wendekorrekturen eher nicht. Die Show in der Volksbühne versteht sich, wie Moderator Milan Peschel-Karlauert, als ein postrevolutionärer Kessel Buntes in Anlehnung an den Titel einer berühmten DDR-TV-Unterhaltungsshow. Aber einige Perlen sind da dann doch zu finden. Jürgen Kuttner, bekannt fürs Kultformat Videoschnipselvortrag und damals Demonstrant, reflektiert über deutsch-deutsche Erinnerungskulturen.
Das eigentliche Datum wäre ja, glaube ich, der 6.10. Aber so, weil eben dann doch so eine schöne deutsche Revolution mit Bahnsteigkarte ist und alle richtige Genehmigung vorher beantragt und keine Gewalt und alle waren ganz lieb und haben ihre Reden vorgelesen oder so. Ich glaube, von daher ist das so eine Revolution, die jetzt auch in dieser Gesellschaft so kompatibel ist, wo man sagt, ach, wenn wir uns für ein Datum entscheiden müssen, der 4. November, das war doch schön.
Kuttner zeigt dann ein Videoschnipsel mit Heiner Müller. wie er ein Brecht-Gedicht vorliest und anschließend von dem Traum von besseren Zeiten spricht, die jede Generation oder nun ja jede zweite oder dritte Generation versucht, Wirklichkeit werden zu lassen. Vom demokratischen Sozialismus, um den es den Menschen schon 1989 ging, träumt dann auch Überraschungsgast Gregor Gysi zum Schluss seiner kleinen, historisch bilanzierenden Rede am Ende der Veranstaltung.
Der Kapitalismus hat nicht gesiegt, er ist nur übrig geblieben. Und der demokratische Sozialismus hatte noch nie eine Chance. Es gab drei Versuche, alle drei sind militärisch beendet worden. Niemals hat ein demokratischer Sozialismus eine Chance bekommen. Und deshalb weiß ich, dass die Jugend, die heute demonstriert, ihn noch erleben wird. Ich wahrscheinlich nicht mehr. Aber ich freue mich für die Jugend, dass sie ihn erlebt. Und wie der demokratische Sozialismus aussieht, zumindest nach meinen Vorstellungen, das erzähle ich Ihnen beim nächsten Mal. Tschüss.
Immer gut für einen Cliffhanger. Der linken Politiker Gregor Gysi gestern in der Berliner Volksbühne. Dort erinnerte eine Revue der verpassten Gelegenheit an die Großdemonstration vom 4. November 1989. Das Performance-Festival Spielart in München hat einen guten Riecher, wenn es darum geht, die Theaterstars von morgen aufzuspüren. Regisseur Romeo Castellucci oder auch Stefan Kägi von der Performance-Truppe Rimini-Protokoll, sie waren in München zu Gast, lange bevor sie auf den großen Bühnen ihre Erfolge feierten. Das Spielart-Festival scheut keine Experimente und wahrscheinlich ist genau das sein Geheimnis. Seit 25 Jahren findet das Festival statt und auch diesmal lautet die Aufforderung ans Publikum: raus aus der Komfortzone, auf ins theatrale Neuland. Tobias Krone hat sich getraut.
Für einen Einblick ins Familienarchiv von Tanja El-Khoury braucht es je einen Schlüsselbund für alle im Publikum. Sie schließen nacheinander Türen in einer Tresorwand auf, stecken die Köpfe in die Schließfächer und erpuzzeln sich so die Geschichte von El-Khouris Vorfahren.
Ich habe mich durch tausende von Immigrationsdokumenten durchgearbeitet. Sie waren faszinierende historische Objekte. Ich weiß nicht, ob sich die Migranten extra für diese offiziellen Fotos so fein angezogen hatten, ob sie überhaupt wussten, dass die Bilder später im Nationalarchiv gelagert würden, oder haben sich Menschen damals allgemein für die Reise so schick gemacht?
Über Videoinstallationen auf kleinen Monitoren in den Schließfächern nimmt uns die libanesischstämmige Künstlerin Tanja El-Khoury in ihrer neuesten Arbeit Cultural Exchange Rate mit, bei der Ergründung der komplexen Migrationsgeschichte ihrer Vorfahren. Diese waren vor Generationen nach Mexiko emigriert, dann aber rätselhafterweise wieder zurückgekommen in das Dorf Akka an der libanesisch-syrischen Grenze. Tanja El-Khoury lässt ihre Großmutter vom Krieg erzählen und am Ende dieser intimen Einblicke jeden Zuschauer einzeln darüber entscheiden, wie viel dieser kulturelle Austausch wert war. Und zwar im wörtlichen Sinne, indem El-Khoury das wertlos gewordene libanesische Geld ihres Vaters zum Umtausch gegen Euros anbietet. Eine intelligente, sensible und humorvolle Arbeit. Schwerpunkt des diesjährigen Münchner Spielart-Festivals ist Afrika. Eine Reihe von Veranstaltungen widmet sich den spirituellen Ritualen. Totem heißt die Performance des Kameruners Christian Etongo. Er bewegt sich tänzelnd im roten, weiten Zeremoniengewand um einen Kreis aus Kerzen. Auf dem Gesicht eine Totemmaske aus Plastikschläuchen. Der Ritus entstammt dem Senegal. Ja, ihm gehe es um die Rückführung von Raubkunst aus europäischen Museen, aber auch darum, in Afrika neue Wege einzuschlagen.
Et ça c'est la réinvention de la spiritualité africaine.
Das hier ist die Neuerfindung der afrikanischen Spiritualität. Ich gehöre zu den Künstlern, die fordern, dass sich Afrika neu erfinden muss. Aufräumen mit einer Vergangenheit, die wir gar nicht mehr kennen, weil die ganze Geschichte von anderen geschrieben worden ist. Wenn wir uns aber nicht mehr in dieser Geschichte wiederfinden, müssen wir unsere eigene Geschichte schreiben. Das nennt man Futurismus, Afrofuturismus, die Neuerfindung Afrikas.
Das Ritual geht zumeist über die reine Performance hinaus, weil es das Publikum mit einbezieht. Der Ritualperformer und Forscher Nashilongwe Shipwe Mushanja aus Namibia stellt in einer Diskussion die Chancen für die interkulturelle Verständigung heraus.
The problem is that when it's a show, that's when it's very exotic. Das Problem ist, wenn es eine Show ist, wird es als exotisch wahrgenommen werden. Und das ist es hier ja auch. Aber wenn es funktionaler ist, inklusiver und wenn die Leute mehr mitmachen, dann kann es, nicht immer, aber es kann, diese Zweiteilung zwischen uns und euch, zwischen Performer und den Zuschauern aufheben.
To break that binary between us and them, between the performer and the audience.
Laut singen sie an gegen das Leid, das Frauen wie sie in den Ländern Ostafrikas immer noch massenhaft erfahren. Eine Gruppe geflüchteter Frauen aus Sudan und aus Eritrea, die in Niedersachsen leben, engagiert sich gegen die Genitalverstümmelung. Die Regisseurinnen Leila Soliman und Ruth Helens entwickelten aus ihren eigenen Erfahrungen einen energiegeladenen Theaterabend. My Body Belongs to Me heißt er und erzählt nicht nur von grausamen Beschneidungszeremonien, sondern auch vom Mut und der Lebensfreude der Neuangekommenen. Es steht für die Leichtigkeit des diesjährigen Spielart-Festivals, dem trotz der Schwere mancher Themen weder die Selbstironie noch die Zuversicht ausgehen, eine gesellschaftliche Zukunft mitzugestalten.
Das Fazit von Tobias Krone. Er war für uns auf dem Spielart-Festival in München. Noch bis zum Wochenende sind dort Performances zu sehen. Viele davon sind zu Gast aus Ländern Afrikas. Ja, und jetzt wird es ganz schön bunt hier in Kultur heute. Eine Ausstellung in Duisburg feiert die Farbe. Rot, Gelb, Blau, Grün. Viel mehr als das brauchte der Künstler Gotthard Graupner nicht für seine Werke. Der vor ein paar Jahren verstorbene Maler konzentrierte sich ganz auf die Farbe. Er schuf monochrome Bilder, die fast so ein bisschen aussehen wie übergroße Kissen, denn Graupner polsterte seine Leinwände. Einige seiner Werke hängen jetzt im Museum Küppersmühle in Duisburg, aber nicht alleine, sondern in Gesellschaft von großformatigen und ebenfalls sehr bunten Spraybildern von Arbeiten der Künstlerin Katharina Große. Christiane Vielhaber, was verbindet diese beiden Künstler? Ist es nur die Liebe zu kräftigen Farben oder haben sie noch mehr gemeinsam?
Also Graupner hat überhaupt keine Liebe zu kräftigen Farben. Katharina Große hat bei Graupner studiert an der Düsseldorfer Akademie, zuvor in Münster bei Norbert Thaddäus, der ein farbkräftiger Maler war und auch ein figurativer, bis sie dann nach Düsseldorf kam, wo sie übrigens auch selbst unterrichtet hat. Was sie verbindet, ist wirklich Lehrer-Schüler-Verhältnis und was sie verbindet, sie verzichten weitgehend auf den Pinsel als subjektives Ausdrucksmittel. Nur ist das alles so ein bisschen wischiwaschi. Denn wenn Graupner zum Beispiel seine Kissen, die mit Schaumstoff gepolstert sind, auf den Boden legt und dann einen Besen in Farbe tunkt und darüber geht, er hat ja diesen Besen doch in der Hand und kontrolliert ihn. Und wenn Frau Krosse einen Kompressor nimmt mit einer Sprühpistole, dann macht sie das so ein bisschen wie die Graffiti-Künstler. Aber die wissen ja auch, was sie wollen, wo sie die Farbe hintun. Also sie bestimmt vorher die Farbe und dass es dann mal tropft oder so, das ist der Zufall. Aber ich muss sagen, wenn man die beiden nebeneinander sieht, dann könnte man einfach mal sagen, bei Graupner ist es der stille See und bei Frau Große ist es das tosende Meer. Das sind so aggressive Farben und so aggressive Formate. Und bei Graupner steht man davor und Sie müssen sich vorstellen, Sie haben ja gesagt, kissenartig, die meisten Bilder sind so 15 cm tief. Wenn Sie frontal davor stehen und dann ist das alles so eine Farbe, die verschwimmt, wo die Farbpartikel in der Tiefe von diesem ja aufgesogenen Schwamm verschwinden und dann mal wieder vorkommen. Und natürlich, wenn er mit diesem Besen da drüber geht, was entsteht? Dann entstehen ja doch Formen und dann entstehen Formen, wo Sie denken so, da fliegt jetzt ein Vogel oder das ist Wasser oder das ist Natur, das ist organisch. Also so kann man die beiden gar nicht vergleichen.
Jetzt hat der französische Maler Paul Cézanne zum Beispiel mal gesagt, dass Farben der Ort sind, an dem sich unsere Gedanken und das Universum begegnen. Also sind sie vielleicht auch etwas, in das man sich gut versenken kann, den gedankenfreien Lauf lassen kann. Was Sie da jetzt gerade erzählen von den Bildern von Graupner, das klingt ein bisschen so. Ist das auch eine meditative Ausstellung?
Bei Graupner ja, bei Frau Große können Sie nicht meditativ davorstehen. Es ist zum Beispiel eine Riesenarbeit, die ist 17 Meter breit und hängt 7 Meter wie so ein Vorhang runter von der Decke und da können sie auch hinten durchgehen. Sie gucken also von hinten in das Bild und da kommt nichts Kontemplatives. Da denken sie einfach, ich habe gedacht an die Niagara-Fälle, wo man ja auch unten durchgehen kann und dann rauscht das so runter.
Aber wenn es so große Unterschiede gibt zwischen den beiden, funktioniert das denn trotzdem, die beiden in einer Ausstellung zu zeigen?
Ja, ich finde es wunderbar, weil man dann nämlich sieht, was Farbe und Malerei sein kann und was es heute nicht mehr unbedingt sein kann. Also bei Graupner, ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern, ob das die Demission von Horst Köhler war oder von Christian Wulff. Das Haus in Schloss Bellevue hat zwei große Graupners seit 86 und wenn die davor stehen und sie sehen diese Demission, dann ist dahinter so eine Ruhe, dass sie denken, was davor passiert, das spielt alles gar keine Rolle.
Vielen Dank, Christiane Vielhaber, über die Ausstellung Farbe absolut mit Werken von Gotthard Graupner und Katharina Grosse im Museum Küppersmühle in Duisburg. Niedrige Gagen, befristete Verträge, dazu enormer Konkurrenzdruck und vielleicht auch noch Kollegen mit Starallüren. Die Welt der Oper ist keine einfache und nicht jeder ist für sie gemacht. Zu dem Schluss kam auch Georg Friedrich Händel schon vor über 250 Jahren. Als Komponist und Manager hatte er sich im Opernbetrieb aufgerieben, kehrte ihm dann den Rücken und widmete sich stattdessen dem Oratorium. Mitte des 18. Jahrhunderts komponierte Händel Belsazar, benannt nach dem babylonischen Herrscher, der von den Persern gestürzt wurde. In Zürich ist das Stück jetzt nicht nur zu hören, sondern auch zu sehen. Dort wird Händels Oratorium nicht wie ursprünglich gedacht konzertant aufgeführt, sondern von Regisseur Sebastian Baumgarten inszeniert. Und so landet Händel dann doch wieder da, wo er eigentlich nicht mehr sein wollte, an der Oper. Elisabeth Richter über Belsazar am Opernhaus in Zürich.
Die einen, die Babylonier, sind verwahrlost, dekadent und der Zeit hinterher. Die anderen, die Perser, wollen erobern und die Dritten, die Juden, erstarren und harren, gottergeben ihres Schicksals in ihrer babylonischen Gefangenschaft. Drei Völker, drei Kulturen und Religionen prallen in Belsazar aufeinander. Die drei Gruppen hat Händel jeweils prägnant musikalisch charakterisiert. In Zürich hat man die Ressourcen, drei Chöre auftreten zu lassen. Regisseur Sebastian Baumgarten steckt die Babylonier in bunte orientalische, etwas hinterwäldlerisch anmutende Kostüme, die Perser in schwarzes Leder und die Juden in T-Shirts mit einem giftgrünen, siebenarmigen Leuchter auf dem Rücken, sowie vorne mit dem Konterfei einer berühmten jüdischen Persönlichkeit der Geschichte, Kafka, Einstein oder Sigmund Freud. Sebastian Baumgarten gelingt einerseits ein temporeicher Erzählstrang, bei dem man sich aber andererseits doch zuweilen mehr Ruhe und weniger Reizüberflutung wünscht. Videos auf der Bühnenrückwand und vorne auf einer allzu häufig heruntergelassenen Leinwand, sie bebildern den Text der handlungstreibenden Rezitative und reflektierenden Arien. Klagt Nitokris, Belsazars Mutter, die mit der jüdischen Religion sympathisiert, über ihren verwahrlosten Sohn, sieht man den alkoholisierten Babylonier durch seine Palastgänge torkeln, singen die Juden vom Zorn Gottes, werden Bilder von den Problemen der heutigen Welt gezeigt. Abgeholzte Wälder, Kriegsschauplätze, Autohalden, Ölquellen. Alles ist für Sebastian Baumgarten Theater. Regie führt anscheinend der Prophet Daniel, der geistige Führer der Juden. Das biblische Buch Daniel ist sein giftgrünes Regiebuch. Zu den Ouvertürenklängen sieht man natürlich in einem Video den Propheten als Regisseur am Tisch über dem Drehbuch. Die gesamte Aufführung ist ein Filmset. Zu manchen opulenten Szenen taucht ein Kamerateam für Live-Close-Up-Videos auf. Jedes Theatermittel wird offengelegt, am eindrücklichsten bei der Eroberung Babylons durch den Perserführer Cyrus. Er reitet auf einem bühnenfüllenden Riesen-Puma daher, dessen Rückseite sein Inneres zeigt mit den Bühnenarbeitern, die das Tier in Bewegung setzen. Remember. Bei all dem Aktionismus wurde jedoch die spannendste Szene, das Erscheinen der geheimnisvollen Menetekel-Schrift, die Belsazars Untergang auf dem Höhepunkt seines rauschenden Festes ankündigt, verschenkt. Belsazar erstarrt plötzlich und reibt sich den Arm. Eine Kamera projiziert die mysteriöse Schrift auf eine Wand. Da war man mit Videos bereits so abgefüllt, dass hier jede Spannung fehlte. Zum Schlusschor, nachdem der siegreiche Perser Cyrus den Juden den Wiederaufbau ihres Tempels verspricht und alle zum Lob Gottes anstimmen, kommt doch noch etwas wie eine Art Botschaft. Unter dem Feuerball der Sonne, einmal mehr auf einem Video, marschieren die Choristen wippend zur Musik, doch sie straucheln und brechen zusammen. Also, wenn die Völker sich nicht verstehen, wird die Welt untergehen. Der energetische Dirigent Lawrence Cummings kreiert mit dem Orchestra La Scintilla einen sehr warmen, ausgewogenen und durchsichtigen Klang, rhythmisch präzise, abzüglich minimaler Unsicherheiten und manchmal der Tendenz zu überzogenen Tempi. Exzellent und virtuos serviert der Chor der Oper Zürich seinen anspruchsvollen Part. Dem facettenreichen Tenor Mauro Peter glaubt man Belsazars Wahnsinn, die Sopranistin Leila Claire überzeugt mit dramatischen und lyrischen Stärken als warnende Mutter Nitokris, während leider die Mezzosopranistin Tuva Semmingsen als Prophet Daniel blass blieb. Herausragend, mit unglaublicher Bühnenpräsenz und sängerischer Tiefe, der Countertenor Jakob Josef Orlinski als Cyrus. Musikalisch war dieser Zürcher Belsazar ohne Frage ein Ereignis.
Meint Elisabeth Richter, sie sah und hörte Händels Oratorium Belsazar am Opernhaus in Zürich. Gestern haben wir hier in Kultur heute über den Prix Goncourt gesprochen, den wichtigsten französischen Literaturpreis. Heute geht es in den Kulturmeldungen um den österreichischen Buchpreis. Und Maja Elmreich weiß, wer den bekommen hat.
Ja, genau. Die Jury hat sich entschieden für den Schriftsteller Norbert Gstrein und seinen jüngsten Roman »Als ich jung war«. Und sie lobt Gstrein als einen Meister des zwielichtigen Erzählens. Im Kern geht es in dem Roman um einen Wirtssohn, der nach Jahren im Ausland zurück in seine österreichische Heimat kehrt. Auf der Buchmesse in Frankfurt hatte Norbert Gstrein vor einigen Wochen den Ich-Erzähler seines Buches selbst als einen hochproblematischen Erzähler charakterisiert.
Ein Erzähler, dem man nicht trauen soll, ein unzuverlässiger Erzähler, aber auch ein Erzähler, der sich immer mehr in eine Verdachtssituation hineinredet. Es geht um Männer, es geht um das Verhältnis von Männern zu Frauen, es geht um sein Verhältnis zu Frauen und dieses Verhältnis stellt sich als durchaus problematisch heraus.
Der Autor Norbert Gstrein über den Protagonisten seines Buches »Als ich jung war«, gestern Abend in Wien ausgezeichnet mit dem Österreichischen Buchpreis 2019. Und den gibt es auch noch in einer zweiten Kategorie, und zwar als österreichischen Buchpreisdebüt. Und den erhielt Angela Lehner für ihren Roman »Vater unser«. Ein Buch, das laut Jury Familiengeschichte, Krankenhausreport und Krimi in einem sei. Und zugleich ein kritischer Befund eines katholisch geprägten Österreich, in dem auf den Hausaltären neben dem Rosenkranz das gerahmte Porträtfoto von Jörg Haider liege. Vater unser heißt der mit dem österreichischen Buchpreisdebüt ausgezeichnete Roman von Angela Lehner. Nicht für ein einzelnes Projekt, sondern für seine Verdienste um den deutschsprachigen Film ganz allgemein erhält der Regisseur Rosa von Praunheim den Ehrenpreis des Saarbrücker Filmfestivals Max-Ophüls-Preis. In seinem vielschichtigen Schaffen stelle Praunheim für junge Filmtalente, aber auch für unsere Gesellschaft ein unbedingtes Vorbild dar, so die Erklärung für die Preisvergabe. Rosa von Praunheim sei Anfang der 1970er durch seine Filme zum öffentlichen Wegbereiter der Schwulenbewegung in Westdeutschland geworden. Ende Januar findet das Filmfestival Max-Ophüls-Preis wieder in Saarbrücken statt. Es hat sich der Förderung des deutschsprachigen Nachwuchsfilms verschrieben. Wir bleiben bei den Auszeichnungen, kommen aber zur heftigen Kritik, die Juryentscheidungen mit sich bringen können. Jüngster und prominentester Fall, der Literaturnobelpreis 2019 für Peter Handke und die Reaktionen auf seine pro-serbische Haltung. In Kultur heute haben wir bereits darüber berichtet. Vor der schwedischen Botschaft in Sarajevo haben heute mehrere Dutzend Überlebende des Bosnienkrieges gegen den Preis für Handke demonstriert. Auf Transparenten haben sie den österreichischen Schriftsteller unter anderem mit dem serbischen Autokraten Slobodan Milosevic verglichen, auf dessen Beerdigung Handke im Jahr 2006 gesprochen hatte. Außerdem riefen die Demonstranten heute in Sarajevo das Nobelpreiskomitee dazu auf, die Entscheidung für Handke zu revidieren.
Die Kulturmeldungen mit Maja Elmenreich, vielen Dank. Und das war Kultur heute. Hier folgen die Nachrichten und ab 10 nach 6 dann die Informationen am Abend. Die USA wollen aus dem Pariser Klimaabkommen aussteigen. Wie Wissenschaftler darauf reagieren, das erfahren Sie gleich. Bis hierhin am Mikrofon war Enne Seidel. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.